gerade noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir auf dich vertrauen dürfen, so wie wir es gerade gesungen haben. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, wo vertrauenswürdig ist, wo Wahrheit ist, wo wir uns zu 100% darauf verlassen können und wo uns Hilfestellung geben will für unser Leben hier in dieser Welt. Und wir bitten dich, dass du jetzt auch zu uns redest durch dein Wort. Amen. Kennt ihr auch Menschen, die sind nicht gläubig, die sind nicht Christen, aber die leben so ein vorbildliches Leben, dass man manchmal denkt, von der Person könnte sich der ein oder andere Christ sich eine Scheibe von abschneiden. Die sind so zuverlässig, die sind so ehrlich, die sind so hilfsbereit. So sollte eigentlich ein Christ leben. Wenn wir die Bibel aufschlagen, da sehen wir eine ganz interessante Begebenheit, die lesen wir in Lukas 7. Da ist nämlich Jesus mit seinen Nachfolgern unterwegs und dann kommt eine Person zu ihm, beziehungsweise Jesus stellt diese Person seinen Nachfolgern vor Augen und es war jetzt nicht unbedingt ein Christ, es war nicht mal ein Jude, sondern das war ein Römer. Und die Römer, von denen wissen wir ja, die waren bei den Juden verhasst. Mit denen wollten die Juden nichts am Hut haben. Das war die Besatzungsmacht, die das Land Israel besetzt hatte und von denen viele Juden einen großen Abstand genommen haben. Klar, manche Juden, die haben auch mit den Römern zusammengearbeitet. Aber jetzt tut Jesus seinen Nachfolgern ausgerechnet einen Römer als Vorbild hinstellen. Und die Begebenheit, die ist so interessant, die schauen wir uns miteinander an. Wir lesen Lukas 7, die Verse 1 bis 10. Lukas 7, die Verse 1 bis 10. Nachdem er aber vor den Ohren des Volkes alle seine Reden beendet hatte, ging er hinein nach Kapernaum. Und ein Knecht eines Hauptmanns, den jener schätzte, lag krank und war am Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm mit der Bitte, er möge kommen und seinen Knecht retten. Als diese zu Jesus kamen, baten sie ihn eindringlich und sprachen, er ist es wert, dass du ihm dies gewährst. Denn er hat unser Volk lieb und er hat uns die Synagoge erbaut. Da ging Jesus mit ihnen hin. Und als er schon nicht mehr fern von dem Haus war, schickte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Darum hielt ich auch mich selbst nicht für würdig, zu dir zu kommen, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu der Menge, die ihm nachfolgte, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkamen, fanden sie den kranken Knecht gesund. Der Hauptmann, von dem hier die Rede ist, war ein römischer Centurio. Und wer Latein kann, der weiß, Centurio, Centum, 100. Das war ein Machthaber, der über 100 Soldaten befehlen konnte. Er war mächtig, er war reich und er war beliebt. Und jetzt sehen wir an diesem römischen Hauptmann, wie er mit seinem Reichtum und seiner Macht umging. Wie ging er damit um? In vorbildlicher Weise. in vorbildlicher Weise. Seinen Reichtum, den benutzte er nicht einfach nur dazu, sein Geld zu investieren, um noch reicher zu werden, um sich noch mehr schöne Sachen leisten zu können, eine schönere Kutsche, eine schönere Saus und so weiter. Nein, er tat Gutes damit. Er ließ den Juden eine Synagoge erbauen. Und ich bin ziemlich davon überzeugt, sein Geld, das er da investiert hat für die Synagoge, konnte er nicht da bei seinem Vorgesetzten, wo ja auch Römer war, als Spesen abrechnen. Schau mal, ich habe da ein bisschen Spesenauslagen gehabt. Ich habe den Juden eine Synagoge gebaut. Könntest du mir das bitte wieder gut schreiben? Nee, der hat es von seinem privaten Geld, vom alten Sack hinein investiert. Er tat Gutes mit seinem Vermögen. Und im Blick auf seine Machtstellung sehen wir, dass er ein wohlwollender Machthaber war. Der hat nicht seine Macht ausgenutzt, um andere auszudrücken und andere zu quälen und so. Das sehen wir nämlich darin, er hatte das Volk der Juden lieb. Also er war ein Hauptmann, er sorgte für Ordnung und Sicherheit und dass ja keine Rebellen da kommen und so. Und gleichzeitig hatte er das Volk lieb. Und seinen liebevollen Umgang, das sehen wir auch daran, wie er mit seinen Dienern umgegangen ist, mit seinem sterbenskranken Knecht. Ihn hatte er lieb. Wir müssen vor Augen haben, was ein Sklave damals in der Antike war. Ein Sklave, das war nicht ein Mensch, der die gleichen Rechte hatte wie jeder Mensch. Menschenrechte, das gab es damals nicht, sondern ein Sklave, das war ein Kriegsgefangener, den man dann gefangen genommen hat und den man dann gesagt hat, so und so geht's lang. Und das war behandelt worden wie eine Sache. Wenn ein Sklave irgendwie verletzt wurde, oder wenn eine Sklave ausgepeitscht wurde und dann starb, das ist einfach ein Sachschaden gewesen. Das ist nicht, da ist ein Mensch verletzt, das ist ein Sachschaden gewesen. Und jetzt hat der Hauptmann, wo sein Knecht so sterbenskrank war, nicht gemeint, gut, dann kaufe ich mir einfach einen anderen Sklaven, der auch gut ausgebildet ist und dann bin ich wieder happy, sondern ihm lag das Wohl von seinem Diener am Herzen. So lieb hatte er ihn. Er war ein wohlwollender Machthaber. Wenn Gott uns materiellen Reichtum anvertraut hat oder wenn Gott uns in eine verantwortungsvolle Stellung gebracht hat, Frage an uns, wie gehen wir damit um? Auch in so vorbildlicher Weise? In der Bibel, in Galater 6, Vers 10, da lesen wir einen wunderbaren Vers, wo wir aufgefordert werden, wir, die wir an Jesus Christus glauben, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders an den Hausgenossen des Glaubens. Und jetzt können wir uns fragen, wie sieht das ganz konkret bei uns im Alltag aus? In der eigenen Familie, da haben ja die Eltern auch wie eine Machtstellung den Kindern gegenüber. Und wie nutzen wir als Eltern unsere Machtstellung aus? Einfach, ich zeig mal, ich bin hier der Herr des Hauses und solange ihr eure Füße unter meinen Tisch setzt, habt ihr zu tun, was ich sage. Also das ist Ausnutzen von der Machtstellung. Oder können die Kinder an den Eltern erkennen, die Eltern haben die Kinder lieb und sie meinen es gut mit ihnen. Und andersrum, manchmal können die Kinder auch wie eine Machtstellung ausnutzen, indem sie einfach stur und wütend tun und dann werden Türen geschlätzt und dann ist man ganz still und tut sich zurückziehen und so. Das ist auch nicht gerade schön. Wie gehen wir in der Familie miteinander um? Zeigen wir einander, ich hab dich lieb, suchen wir das Wohl vom Nächsten. Solange wir Gelegenheit haben, so oft wir Gelegenheiten, tut jedermann Gutes. Im Familienleben haben die Eltern viele Möglichkeiten, den Kindern Gutes zu tun. Und die Kinder, ja, gibt es Sachen zum Staubsaugen, Tischdecken und so weiter. Da gibt es auch Gelegenheiten, Gutes zu tun. Wie gehen wir in der Familie miteinander um? Aber auch in der Gemeinde, in unserer geistlichen Familie, so viel wir Gelegenheiten haben, lasst uns Gutes aneinander tun, besonders bei den Hausgenossen des Glaubens. Und da können wir uns fragen, wie gehen wir in den Gottesdienst und wie leben wir die Begegnung, die wir untereinander haben? Wir können uns da die Frage stellen, wenn wir in den Gottesdienst gehen, werden meine Bedürfnisse gestillt? Kommt die Predigt, die mir behagt? Werden die Lieder gesungen, an denen ich Freude habe? Werden meine Bedürfnisse gestillt? Ja, schön, dass ich wieder in der Gemeinde bin und mit meinen Freunden da mich unterhalten kann und es dann gut haben kann. Oder gehen wir in den Gottesdienst und sehen die Gemeinde als Ort, wo wir selber Gutes tun? Wie kann ich ein Segen sein für meine Glaubensgeschwister in der Gemeinde? Wie kann ich mich zum Wohl für die Gemeinde einsetzen? Im Gebet? Wie kann ich mich zum Wohl für meine Glaubensgeschwister einsetzen? Dass ich mal nachfrage, sag mal, wie geht's dir eigentlich? Oder dass ich auch mal auf jemanden zugehe, wo ich noch nicht kenne, um die Person näher kennenzulernen. Dass Gott uns brauchen kann zum Segen für die anderen. Wir wollen, so viel wir Gelegenheit haben, Gutes tun, auch in der Gemeinde. Und dann auch im Alltäglichen, im Beruf oder in unseren alltäglichen Arbeiten, wenn wir einkaufen gehen oder wenn wir einen Handwerker zu Hause haben, der irgendwas am Haus macht. Wie gehen wir mit diesen Leuten um, wo wir da begegnen? Die Verkäuferin merkt, wir sind ständig nur gestresst und und dann sind wir ein bisschen genervt, weil es nicht schnell genug vorangeht. Oder wird eine Freundlichkeit durch uns sichtbar, dass wir ein Lächeln haben für die Verkäuferin oder ein Dankeswort. Ja, wir wollen allen Gutes tun. Oder dem Handwerker kann man ja auch mal ein ordentliches Trinkgeld geben und vielleicht hat man ein gutes Traktat, wo noch dazu passt oder wie auch immer. Können die Menschen an uns sehen, die Gläubigen glauben an einen Gott, der gut ist und diese Güte lassen sie allen Menschen zuteil werden. Genau das ist unsere Berufung als Gläubiger, den guten Gott, der uns in seine Gemeinschaft gerufen hat, sichtbar zu machen vor unseren Mitmenschen. Der Hauptmann in unserer Geschichte, der kannte Gott nicht, zumindest nicht in der gleichen Weise, wie wir ihn kennen. Aber ganz unwissend im Hinblick auf Gott wird er nicht gewesen sein. Sonst hätte er sich nicht als Wohltäter der Juden in Szene gesetzt. Klar, man kann sagen, der wollte die Juden ein bisschen bestechen und dass sie ihm gut gesinnt sind. Aber das war bei ihm nicht der Fall, denn es steht geschrieben, er hatte das Volk der Juden lieb. Und warum ist ein Römer ausgerechnet derjenige, der Mitherrscher ist über die große, weite Welt, warum ist er plötzlich ein Anhänger von einem unterworfenen Volk? Wie kann das sein? Nun, da gibt es eine Antwort. In der Antike, da hatten ja die Römer ihre Religion, da mit den vielen Götzen, Jupiter und Hera und wie die Götter alle hießen. Und das war ja auch eine römisch-griechische Welt. Da gab es dann die entsprechenden Götter im Griechischen. Und wenn man jetzt die Mythen, die Göttermythen anschaut, das ist eine Katastrophe, wie die da miteinander umgegangen sind, was für Eifersüchteleien das gegeben hat, was für Streitigkeiten und so weiter. Und wenn man die Götter angeschaut hat, musste man sagen, die verhalten sich ja gar nicht besser, sondern fast schlimmer, wie die Menschen sich verhalten. Und irgendwas muss mit den Göttermythen nicht richtig sein. Da muss irgendwas faul sein. Und dann gab es besonders Leute, die ein bisschen philosophisch gedacht haben, die ein bisschen höher gestellt waren, die gebildet waren. Ja, wenn man ein bisschen Geld hatte, da hat man überhaupt Zeit auch gehabt, sich über manche Dinge Gedanken zu machen. weil man ja seine Sklaven hatte, für einen gearbeitet hat, haben. Und dann konnte man sich Gedanken machen und da haben sich viele Gedanken gemacht und gedacht, das kann ja nicht die Wahrheit sein. Wenn die so leben, die Götter, solchen soll man vertrauen. Und dann hat man sich auf die Suche gemacht, wo kann Wahrheit sein, wo ist etwas Gutes, was Nachahmenswertes. Und dann ist man bei dem Gott der Juden irgendwie hängen geblieben. Denn die haben an die Bibel geglaubt, das Alte Testament konnte man ja nachlesen. Und dann hat man die guten Gebote Gottes gelesen, dass man nur an einen Gott glauben sollte. Und dann hat man gelesen, was für Auswirkungen das hat. Und da hat man gedacht, ja, das ist nachahmenswert. Dieser Gott, da ist was Wahres dran. Und jetzt war eben dieser Hauptmann im Land der Juden. Und das war wunderbar, da konnte er den Juden Gutes tun, eine Synagoge bauen. Und dann konnte er sogar auch vielleicht mal in die Synagoge gehen, so hinten ein bisschen zuhören. Und hat gemerkt, ja, da will ich mehr von erfahren. Und jetzt erfuhr dieser Hauptmann von Jesus. Wie haben wir das uns vorzustellen, dass er von Jesus erfuhr? Ganz klar, er war in Kapernaum und Jesus war um Kapernaum herum. Die Juden sind zu ihm herausgeströmt und wollten hören, was sagt dieser Jesus. Und wenn es sich da so eine große Volksmenge um einen Mann herumsammelt, da ist der Römer ganz natürlich wachsam, das könnte gefährlich werden. Da wird vielleicht ein Aufstand jetzt gemacht, da muss ich aufmerksam sein, hat seine Soldaten geschickt oder seine Spione und so. Und dann haben die ihm berichtet, oh, da ist ein Mann, der tut Predigen. Und das ist so gewaltig und vielleicht haben sie dann auch was aufgeschnappt und haben es ihm weitergesagt. Und der Hauptmann, der sich ja für den Glauben der Juden interessiert hat, hat dann gedacht, ja, das könnte tatsächlich der Messias sein, der von Gott versprochene Retter. Die Taten und Worte, wo Jesus macht, die sprechen wirklich dafür, Jesus muss der Sohn Gottes sein. Und jetzt war sein Knecht sterbenskrank. Und jetzt in dieser Situation traf der Hauptmann eine Entscheidung, die einzig richtige Entscheidung, nämlich Jesus rufen zu lassen. Und bei dieser Entscheidung springt uns etwas ins Auge, was Jesus ja hervorhebt, nämlich nicht nur, dass er Jesus rufen ließ, sondern auch das unglaubliche Vertrauen, wo der Hauptmann in Jesus hatte. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Dieses absolute Vertrauen in Jesus und in seine Macht, das ist fantastisch. Vertrauen wir auch so voll und ganz auf die Macht von Jesus Christus? Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Theoretisch ja, aber praktisch? Praktisch, wenn wir in einer herausfordernden Situation sind und dann irgendwelche Probleme haben, wie gehen wir damit um? Ganz klar, zuerst versuchen wir die Probleme selbst zu lösen und irgendwie in den Griff zu kriegen. Und wenn wir es selbst nicht in den Griff kriegen, dann machen wir den Computer an und fragen ChatGPT, was meinst du dazu? Und dann tut er irgendeine Antwort erfinden und die hilft manchmal weiter, manchmal aber auch nicht. Und wenn es nicht weiterhilft, ich könnte ja noch beten. Und dann gehen wir ins Gebet. Und wenn wir beten, mit was für einer Haltung beten wir dann? Beten wir mit einer vertrauensvollen Haltung, der Herr, der will wirklich helfen und will wirklich seine Hilfe auf rechte Weise schicken? Oder beten wir mit der Haltung, hilft's nicht, so schadet's nicht? Also der Hauptmann, der ist fantastisch in der Haltung, wie er zu Jesus gegangen ist. Er hat gewusst, Jesus hat die Macht zu helfen, nur ein Wort und Jesus kann seinen Knecht gesund machen. Und das wollen wir doch vor Augen haben. Wir haben einen mächtigen, großen Gott, der wirklich helfen kann. Und darum lasst uns mit unseren Sorgen und Problemen so umgehen, dass wir zuerst zu Gott gehen und ihm das hinlegen und ihn um Führung und Leitung und Weisheit bitten. Ich bin überzeugt, dass uns als Gläubigen sehr viel Segen entgeht, weil wir nicht Jesus zuerst anrufen und zu ihm hingehen. In Jakobus 4, Vers 2, da heißt es ja, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Viel von dem, was Gott für uns parat hat, empfangen wir nicht, weil wir ihn nicht bitten. Übrigens, es gibt ein ganz wunderbares Lied, das kennt ihr alle, Lied 99. Oh, da ist mir noch eine Schere runtergefallen. Da heißt es in dem Lied, wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Das Heil ist nicht das Seelenheil von Menschen gemeint hier, sondern was anderes, nämlich im englischen Originaltext, da kommt es besser zum Ausdruck, nämlich, oh, what peace we often forfeit, oh, what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Also das Seil ist mehr der Frieden Gottes. Frieden auf Hebräisch, Shalom. Und Shalom ist nicht der Friede, wenn die Waffen schweigen, sondern wenn etwas heil und ganz ist. Daher, wie viel Heil verloren geht. Der Shalom Gottes. Gott will uns das geben. Gott will uns seinen Frieden geben. Und wie viel von den Schmerzen, die wir tragen, vom Leid, von den Sorgen, wäre gar nicht nötig, würden wir zu Gott kommen und ihm alles bringen. Klar, manchmal hat Gott für uns auch schwere Wege parat, aber viele von herausfordernden Dingen, da hätte Gott für uns etwas parat, wenn wir ihn bitten würden. Und das ist mir ein Anliegen, dass wir aus dem Gebet heraus leben, in den großen Sachen, aber auch in ganz kleinen Sachen. Als Jesus seinen Nachfolgern den römischen Centurio als Vorbild vor Augen gestellt hat, da weiß ich nicht genau, ob Jesus nur das als vorbildhaft seinen Jüngern und Nachfolgern hinstellen wollte. Schaut mal, der Centurio, der glaubt an meine große Macht und Fähigkeit. Das ist natürlich das Erste, was uns ins Auge sticht. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt, den Jesus uns hier als vorbildlich vor Augen stellt. Nämlich die Glaubenshaltung, die der Centurio hatte. Achten wir mal drauf, was haben die führenden Juden, die vom Hauptmann zu Jesus geschickt wurden, über Jesus gesagt? Sie haben gesagt, er ist es wert, dass du ihm diese Bitte erfüllst. Schließlich hat er uns die Synagoge bauen lassen. Und was sagt der Hauptmann über sich selbst? Wo Jesus sich auf den Weg zu ihm gemacht hat und dann der Hauptmann Freunde zu Jesus geschickt hat. Der Hauptmann, der hat ja gewusst, was die Juden über die Römer gedacht haben, über die Heiden. Ja, die Heiden, die sind eh verloren. Zwischen den Juden und den Heiden ist eine riesige Kluft, das hat der Hauptmann gewusst. Und jetzt kommt da der Messias von den Juden, der Retter. Da muss die Kluft ja noch viel, 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 viel größer sein zu ihm als römischen Hauptmann. Und das hat der Hauptmann gewusst. Und deshalb ist er zu Jesus gegangen oder hat Leute zu Jesus geschickt und hat Folgendes ausrichten lassen. Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Darum hielt ich auch mich selbst nicht für würdig, zu dir zu kommen, sondern sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Der Hauptmann erkannte sehr gut, dass wir Menschen nicht würdig sind, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Gott, er ist absolut heilig, er ist absolut gut. Und wir Menschen, wir sind sündig. Und wir Gläubige, wir dürfen so dankbar sein für das Kreuz von Golgatha, dass Jesus unsere Sünden getragen hat, dass wir Vergebung der Sünden haben können, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben dürfen. Und das ist so wichtig, dass wir das vor Augen haben. Wer sind wir vor Gott? Nicht, dass wir vor Augen haben, wer sind wir vor den Menschen. Vor den Menschen, da gibt es viele Menschen, wo man sagen könnte, er ist es wert oder sie ist es wert, weil man vergleicht sich untereinander. Aber wir müssen den Blick immer haben, wie stehen wir vor Gott? Und genau diesen Blick, den hatte der Hauptmann, er hat gesehen, ich bin es nicht wert. Was für eine demütige Haltung hatte der Hauptmann. Der hochgestellte Hauptmann erniedrigt sich vor Jesus, vor einem Juden. Ich bin es nicht wert. Der hochgestellte Hauptmann nennt Jesus Herr. Und dann kommt der hochgestellte, reiche Hauptmann zu Jesus, wie? Als Bettler. Ich habe es nötig, dass du mir etwas gibst. Nicht in einer Anspruchshaltung kommt der Hauptmann zu Jesus, sondern als Bettler. Ich bin es nicht mal würdig, zu dir zu kommen. Und da ist die Frage an uns, haben wir auch diese Glaubenshaltung? Oder ertappen wir uns hier und da mit einem Gedanken, wo wir mit einem Anspruchsdenken zu Jesus kommen? Wo wir unsere Verdienste vor Jesus wie ausführen und sagen, schau, ich bin es doch eigentlich wert. Also, wir können da so ein bisschen Gedankenspiel machen. Wenn bei uns im Leben etwas nicht nach unserem Plan läuft, wir haben unsere Vorstellung, so sollte doch mein Leben sich gestalten und ich habe doch Gott gebeten, schenk du deinen Segen für meine Pläne und plötzlich geht es ganz anders. Wir werden in eine schwierige Situation geführt, läuft nicht nach unseren Plänen und dann, wie kommen wir zu Jesus? Herr Jesus, aber ich habe doch das gemacht, ich gebe den Zehnten in die Gemeinde und ich engagiere mich in der Gemeinde und sowieso. Ich tue so treu und regelmäßig meine stille Zeit machen. Womit habe ich das verdient, dass ich jetzt das erleben muss? Und wenn solche Gedanken bei uns kommen, da merken wir, ich habe ja gar nicht diese demütige Haltung vor Jesus, sondern ich habe eine Anspruchshaltung. Ich komme zu Jesus, indem ich meine Verdienste aufführe und sage, ich bin es doch wert. Also du musst jetzt schon anerkennen, was ich alles geleistet habe. Und wenn wir uns mit so einer Glaubenseinstellung, so einer Haltung Jesus gegenüber ertappen, dann ist es gut, wenn wir Buße tun, denn ist es gut, wenn wir umkehren und sagen, du bist mein Herr. Und ich komme als Bittsteller zu dir, nicht als Anspruchssteller. Ich habe es nicht verdient. Der Hauptmann, der hatte kein Anspruchsdenken. Er wusste, ich bin überhaupt nicht würdig, überhaupt zu Jesus zu kommen. Und doch brachte er seine Bitte zu Jesus, weil er wusste, Jesus, er kann helfen. Und wo Jesus dann tatsächlich geholfen hat, da musste der Hauptmann umso dankbarer gewesen sein. Und das wollen wir doch auch in unserem Herzen haben. Wir wollen von Herzen Gott dankbar sein, dass er uns überhaupt hat angenommen, dass wir überhaupt Kinder Gottes sein dürfen, dass wir Vergebung unserer Sünden haben können. Und wenn Gott hier und da unsere Gebete erhört aus lauter Güte und Gnade, da wollen wir ihn loben und preisen für das Gute, was er uns gibt. Und wenn Gott mal nicht unsere Bitten so erhört, wie wir es uns vorstellen, sondern einen anderen Plan haben, da wollen wir ihn nicht anklagen und mit einem Anspruchsdenken sagen, aber Herr, ich bin doch würdig, sondern wir wollen vertrauensvoll weiter unseren Weg in seine Nachfolge gehen und uns in allem, in unserem Denken und Handeln von ihm verändern lassen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen für das Vorbild von dem Hauptmann, wo du uns in deinem Wort vor Augen gestellt hast. Und wir bitten dich um Vergebung, wo wir zu dir gekommen sind in einem Anspruchsdenken, wo wir gemeint haben, ich habe es doch verdient und die falsche Einstellung zu dir gehabt haben. Hilf du uns, eine vertrauensvolle Haltung zu dir zu haben. Wir danken dir, dass du dein Leben gelassen hast, dass wir durch dich überhaupt Vergebung haben dürfen von unseren Sünden, und hilf du uns auch vor Augen zu haben, du bist der auferstandene Herr, der auch heute alle Macht im Himmel und auf Erden hat, und dass wir gerade in unseren Herausforderungen, in den Wegen, wo wir nicht wissen, wie geht's weiter, vertrauensvoll unser Leben gestalten. Und Herr Jesus, du hast uns deine Güte und Liebe gezeigt und willst uns gebrauchen, dass noch mehr Menschen deine Liebe und Güte erfahren können. Gebrauch du uns als Werkzeuge von dir, dass Menschen durch uns deine Liebe kennenlernen können. Amen.